Ja, willkommen zur Predigt. Das ist ja der Teil, wo wir auch danach trachten oder das versuchen, das Wort Gottes zu verstehen, auch Texte genauer anzuschauen und auf unser Leben anzuwenden. Und ich würde euch bitten, mit mir heute Morgen das Buch Maleachi aufzuschlagen. Man kann das Buch relativ leicht finden. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, direkt vor dem Buch Matthäus. Und wir lesen aus dem Buch Maleachi das erste Kapitel und einige Verse aus dem zweiten Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen werden, alles zu behandeln heute. Sowieso nicht bei so einem großen Text, aber ich lese ihn euch schon einmal vor und dann beginnen wir mit Maleachi 1 vor allem. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel, durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen, und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinem Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen haben an dir oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden, und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, Ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und es und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person ansieht. Bis hierhin das Wort des Herrn. Wir wollen noch einmal beten, dass er uns hilft, es zu verstehen. O Vater, lass dein Wort nicht auf taube Ohren fallen. Hilf mir und gib mir Weisheit und Klarheit, es so zu verkündigen, wie es Malachi verkündigt hat. Und hilf uns zu sehen, wie es unser Leben betrifft. Und hilf uns zu sehen, wo wir auch Umkehr brauchen. Amen. Wir unterbrechen unseren Gang durch das Matthäus-Evangelium durch voraussichtlich 2 oder 3 Predigten durch das Buch Malachi. Und ihr werdet dann sehen, wenn wir wieder einsteigen und einsetzen in Matthäus Kapitel 11, wo wir sind, dass ein gutes Verständnis von Malachi uns sehr helfen wird, einige Dinge in Matthäus dann auch zu verstehen. Zum Beispiel die Rolle von Johannes der Täufer, der in Malachi Kapitel 3 vorhergesagt wird. Und Malachi ist ja das letzte Buch im Alten Testament und es ist ein Buch, was uns sozusagen, was auch sehr gut in diese Adventszeit reinpasst, in die Vorweihnachtszeit. Es bereitet uns sozusagen vor auf das Kommen von Jesus. Man könnte sagen, es ist ein Adventbuch. Das Thema ist das Kommen des Herrn und man sieht es dann sehr deutlich dann auch im nächsten Kapitel. Aber es ist auch ein Buch voller Unterweisung Gottes mit zum Teil sehr scharfen Fragen, das habt ihr bestimmt gemerkt, obwohl vielleicht einige der Fragen so rätselhaft scheinen auf den ersten Blick. Aber es sind sehr scharfe, konfrontative Fragen, auf die die Priester dann eben antworten und Gott dann wieder antwortet. Und so sagt uns dieses Buch sehr vieles Grundsätzliches über, wie wir vorbereitet werden auf das Kommen Christi. Wir werden aber heute auch einiges einfach sehen zu Malachi und wie wir Malachi einordnen sollen. Wir werden auch einiges auch über die Zwischenzeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament heute anschauen, was uns auch helfen wird, dann für Matthäus und bei Matthäus einige Dinge zu verstehen. Das Buch beginnt, indem das Buch sagt, dass es ein Ausspruch ist, und das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Und es ist doch interessant, dass hier steht durch die Hand Malachis, weil ein Wort sagt man meistens durch den Mund von jemandem. Aber das hat damit zu tun, dass Malachi wörtlich heißt Bote des Herrn. Und ein Bote eben auch oft ein geschriebenes Wort überbrachte. Und sozusagen ist hier der Fokus auch auf den Namen von Malachi. Und es ist auch ein Schlüsselthema, um dieses Buch zu verstehen. Und wir werden das auch nächstes Mal etwas mehr vertiefen. Aber es kann helfen, einfach mit dem Stift in der Hand mal dieses Buch durchzulesen und jedes Mal, wenn steht Bote des Herrn, dieses Wort zu unterstreichen und zu sehen, wie es verwendet wird im Buch Maleachi. Und das ist letztlich auch das Thema des Boten des Herrn, was Johannes der Täufer auch war, der das Volk Israel auch vorbereitet hat auf das Kommen von Jesus Christus. Und wir schauen jetzt einmal, zu wem wird dieser Bote geschickt? Also wer sind eigentlich die Zuhörer? Und wer und zu welcher Zeit wird dieser Prophet auch, oder werden diese Worte gesprochen zum Volk Israel? Wenn wir uns ein bisschen in die Geschichte nochmal hineinversetzen des Volkes Israel, dann erinnern wir uns wahrscheinlich gut, dass das Volk Israel ja wegen ihrer Sünde ins Exil geführt wurde, nach Babylon. Und alle Juden, auch alle im Volk Juda, wurden dahin verschleppt, der Tempel wurde zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Und sie waren 70 Jahre lang im Exil. Und nach diesen 70 Jahren gab es eine große, oder erst eine relativ kleine, aber es war eine sehr bewegende und auch ein sehr deutliches Handeln Gottes, eine Rückkehr zu Juda und zu Jerusalem durch die Hand von Kyros, der von Gott gebraucht wurde. Das war der persische König, der von Gott gebraucht wurde, um das Volk wieder in ihr eigenes Land zu bringen. Und sie kamen in ihr eigenes Land mit dem Auftrag, den Tempel zu bauen. Und dieser Auftrag war sehr mit Schwierigkeiten durchsetzt. Also es gab Gegner, die dagegen waren, dass der Tempel gebaut wurde. Und es brauchte viel Ermutigung für das Volk Gottes, viel Stärkung im Glauben. Und das waren die Propheten Zacharia und Haggai, die das Volk dann dazu angespornt hatten. Und etwas später kam dann Esra dazu und noch etwas später kam Nehemia mit dem Bau dann der Stadtmauer. Also der Tempel wurde fertiggestellt und dann hat Nehemia diese Not gesehen, dass die Stadtmauer in Trümmern lag, dass Jerusalem quasi schutzlos da stand und Nehemia baute dann mit dem Volk die Stadtmauer. Und auch da war es wieder ging es wieder sehr spannend zu. Auch das Buch Nehemia ist ein sehr spannendes Buch, weil viel Widerstand auch da kommt. Sie mussten mit ihren Waffen bauen und sie mussten immer auf der Hut sein gegen Angriffe von außen. Und sie erlebten immer wieder die Hilfe Gottes und das Durchtragen in diesen Projekten. Und der Prophet Maleachi ist aber in eine Zeit geschrieben, die etwas später war als diese aufwühlende Zeit der Rückkehr. Der Prophet Maleachi, viele vermuten, dass er ungefähr in der Zeit geschrieben wurde, wo Nehemia wieder zurückgekehrt ist zum Königshof. Nehemia war ja Angestellter am Königshof in Persien und er musste nach dem Mauerbau auch über eine längere Zeitdauer wieder nach Persien reisen. Und man merkt auch, dass dieses Volk unter der Herrschaft der Perser ist, da hier wird kein eigener König zum Beispiel erwähnt, sondern nur ein Statthalter, die ja von den Persern dann eingesetzt wurden über diese jüdische Provinz, Judäa war eine Provinz im großen Perserreich. Und in den jüdischen Überlieferungen auch gilt Maleachi sozusagen als letzten Propheten. Im Talmud wird es so formuliert: Nachdem Haggai, Zacharia und Maleachi gestorben war, wich der Geist Gottes von Israel. Und so kann man sich das auch ein bisschen merken. Haggai, Zacharia, Maleachi, der letzte Prophet, vielleicht eine Merkhilfe, die mir geholfen hat. Maleachi hat zumindest im Hebräischen und auch in den meisten deutschen Bibelübersetzungen 3 Kapitel. Und wir könnten sagen, Maleachi sind 3 Kapitel Vorbereitung auf 450 Jahre bis zur Geburt Christi. Es war nämlich die Zeitspanne, die dann vergangen ist zwischen Alten und Neuen Testament. Also 450 Jahre, 4, 5 und 3 Kapitel vorbereiten. 3, 4, 5. Und die Zeit um 450 nach Christus war ungefähr 100 Jahre nach dem Tempelbau. Das heißt, schon eine Generation später Also ihre Väter hatten das erlebt und jetzt wächst die nächste Generation hin. Und die Zeit, in der Malachi geschrieben war, war eine Zeit, die sehr ruhig war. Und im Vergleich zu vor 100 Jahren beim Tempelbau gab es nicht viel Widerstand. Da ist schon viel Sicherheit da, dass die Juden schon irgendwie fest und verwurzelt waren in diesem Land. Und sie hatten die Stadtmauer, sie waren etabliert, sie waren anerkannt als eine politische, auch eine, mit ihrer politischen Berechtigung. Und da würde auch für einige Zeit jetzt nach Malachi nicht mehr viel passieren. Also nicht mehr viel Großes und Bewegendes und Politisches. Und Gott wusste, dass sein Volk für diese eher ruhige Zeit eine ganz besondere Vorbereitung braucht. Es war eine Zeit des Wartens, könnten wir sagen. Das Warten auf den Messias. Ohne weiteren Propheten, ohne das Wort Gottes, ohne weitere Eingebungen des Wortes Gottes. Und wir sehen schon in den Themen, die Malachi anspricht, ist, dass diese Ruhezeit, diese Zeit des Friedens nicht gesund genutzt wurde. Nämlich diese Zeit des Friedens brachte durch die Sünde des Volkes eine geistliche Lethargie beim Volk. Eine Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und diese Botschaft Malachis war eine Botschaft, die diese zweite Generation zurückgekehrte Juden eben sehr nötig hatten, um gerade in dieser ruhigen Zeit nicht träge zu werden und die Zeit gut zu nutzen. Und das Ermutigende, was ich finde an diesem Buch, ist, dass aus heutiger Perspektive, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte zwischen 450 vor Christus und dem Kommen von Jesus, ist, dass es Hinweise und viele Hinweise gibt, dass die Botschaft Malachis eine bleibende Erweckung gebracht hat im Volk der Juden. Wenn wir Malachi lesen, sehen wir das nicht direkt. Wir sehen auch Widerstand, was Malachi anspricht. Und wir sehen das in Kapitel 3, dass nur eine kleine Gruppe verhältnismäßig von Menschen gab, die Gott gefürchtet haben, die auf diese Botschaft gehört haben. Aber es gab Langzeitfolgen dieses Buches. Und es gab eine Erweckung, doch könnten wir sagen, in diesem Volk, was lange, über viele Jahrhunderte auch Folgen hatte für die Juden. Die Folgen von Erweckungen im Verlauf der Kirchengeschichte waren immer, dass eine bleibende biblische und gottesfürchtige Lebensweise hergestellt wurde. Mit vielen positiven, auch kulturellen Auswirkungen, kultureller Fortschritt, Bildung, Verbreitung von Gottes Wort, Verbreitung der Bibel. Und wir können vermuten, dass das die Langzeitwirkung von diesem Buch Malachi war, weil aus kultureller Sichtweise sehr, sehr viel passierte bei den Juden zwischen 450 und ungefähr 200 vor Christus. Zum einen entstand in dieser Zeit die Anfänge des Schriftgelehrtentums. Also die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wir aus dem Neuen Testament kennen, die Anfänge davon waren sehr positiv und sehr wichtig für das Volk. Und sie entstanden in dieser Zeit. Das Alte Testament, was die Juden den Tanach nennen, wurde das erste Mal wirklich zusammengefügt und auch sehr fleißig vervielfältigt. Es entstand ein sehr starkes Identitätsgefühl als Folge dessen, weil das Wort Gottes wurde in Synagogen, die dort aufkamen, die gebaut wurden, gelehrt und wurde den Jugendlichen beigebracht und so weiter. Und die Juden sahen sich wirklich als sahen sich als Gottes Volk in Abgrenzung zu den Heiden um sich herum. Und sie grenzen sich auch erfolgreich, zu einem großen Teil erfolgreich, gegenüber der aufkommenden hellenistischen Kultur, der Kultur, die die Griechen brachten durch Alexander der Große. Die Juden erlebten einen Aufschwung in Bildung, auch an Wohlstand, gerade im Vergleich zu Kulturen um sie herum. Und der Kern davor war, dass eben sowas wie eine gottesfürchtige Kultur entstanden war. Dass es eine Gruppe gab in diesem Volk, die Gott bewahrt hatte. Mit einer gottesfürchtigen Lebensweise. Und wir sehen diese Gruppe immer noch dann im Neuen Testament, nicht wahr? Wir sehen einen Simeon zum Beispiel am Tempel dienen. Wir sehen eine Anna. Wir sehen die Menschen, die von Johannes der Täufer zur Umkehr gerufen wurden. Und wir sehen, dass Menschen gewartet haben auf den Messias. Und wir sehen, wie stark auch diese Kultur war. Diese Kultur der Gottesfurcht, weil sie ganz stark auf die Probe gestellt wurde. Ich habe gesagt, so die ersten Jahrhunderte nach Maleachi waren ziemlich ruhig. Ne? Sie waren zuerst unter den Persern, sie haben Steuern gezahlt, sie wurden aber mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Und dann kamen die Griechen und sie haben sich ohne Kampf den Griechen auch ergeben. Sie mussten weiterhin Steuern zahlen, hatten Religionsfreiheit. Aber im Jahre 175 vor Christus stand ein König auf oder hat ein König begonnen zu regieren, nämlich mit Namen Antiochus IV. Epiphanes. Und dieser König hat gewaltsam die griechische oder hellenistische Kultur den Juden aufzwingen wollen. Und er ist auf Widerstand gestoßen bei den Juden. Und sie haben gesagt, nein, wir bleiben Yahweh treu. Diese Dinge sind nicht vereinbar mit dem, was mit dem Gesetz Gottes. Und als Folge dessen massakrierte er ganz, ganz viele Juden. Es war eine blutige Zeit. Er verunreinigte den Tempel. Er schlachtete Schweine im Tempel und hat den Tempel umgestaltet als Tempel des Zeus. Und er verbot die Sabbat, es war nicht erlaubt, den Sabbat zu halten. Stellt euch das vor in diesem Volk, es wurde kontrolliert, ob man den Sabbat halten würde und es wurde bestraft. Es wurde nicht mehr erlaubt, dass man die Kinder beschneidet. Und das Lesen der Tora wurde verboten. Also eine ganz schwierige Zeit für die gläubigen Juden. Und es ist erstaunlich, dass das Gottesvolk nicht aufgerieben wurde in dieser Zeit. Und es kam dann die bekannte Makkabäerzeit, wo Juden eben religiöse Aufstände wagten und sich gegen diese gewaltige Tyrannenherrschaft auflehnten und auch zum Teil sehr erfolgreich wurden, sehr gesegnet wurden von Gott. Es gab blutige Kriege und heldenhafte Taten. Und letztlich hat der Glaube an Yahweh den Gott Abrahams gesiegt und Gott hat sie in diesen Schwierigkeiten bewahrt. Und das Wort Gottes wurde immer noch, das ist der Grund, weshalb Gottes Wort noch in den Synagogen gepredigt wurde, während Jesus, wo Jesus dann aufgewachsen ist und gekommen ist, um das Jahr Null herum. Und ich glaube, das hilft uns so die Relevanz von Maleachi auch zu sehen, von diesem letzten Propheten. Hier werden die Grundlagen auch gelegt, das werden wir auch sehen, die Grundlagen gelegt für das Bauen einer gottesfürchtigen Kultur, könnte man sagen. Die über viele Jahrhunderte des Wartens auf den Messias stabil geblieben ist. Der Effekt des Wortes Gottes ist und eines wahren Evangeliums, was wir auch sehen werden in diesem Text, ist, dass eine Kultur entsteht, eine Lebensweise, die so stark war damals, dass sie einigen der schlimmsten religiösen Verfolgungen der Geschichte widerstehen konnte. Und wir sehen darin die Kraft des Wortes Gottes, nicht wahr? Und auch für uns, wenn wir das gleiche Anliegen haben wie Maleachi, wie es Maleachi sagt in Kapitel 1, Vers 11, denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein. Dann sollen wir gut zuhören, was die Predigt von Maleachi, worin sie bestand. Wenn wir wollen, dass Gottes Wort hier in Gießen durch eine veränderte Kultur, eine veränderte Lebensweise der Gottesfurcht wiederhergestellt wird, sollen wir gut zuhören. Und der erste Punkt, können wir sagen, was Maleachi ausmacht und was die Botschaft von Maleachi ausmacht, ist, dass Maleachi und Gott durch seinen Propheten das wahre Evangelium zu Beginn stellt und in dieses Volk hineinbringt. Und das sehen wir in diesem ersten Abschnitt. Gott redet nicht zuerst über ihre Untreue und über ihre Lethargie. Und er wird nachher später im Buch viele, viele Probleme ansprechen im Volk. Aber er beginnt mit dem, was ihre ganzen Prioritäten und ihre Einstellung vergiftet hat. Nämlich die Tatsache, dass sie Gottes Bundesliebe in Frage stellen und sie falsch verstehen. Und wir sehen das in Vers 2, nicht wahr? Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Und dann redet Gott erstmal über ein anderes Volk. Das ist nicht so einfach, diesen Abschnitt zu verstehen, nicht wahr? Er redet erstmal über die Nachkommen von Esau, also die Edomiter. Die Edomiter waren ein Volk, was auch in der Nähe von Israel gewohnt hat und in einem Hochgebirge eigentlich ihre Festungen auch hatten. Deswegen redet hier Gott von den Bergen, von dem Gebirge Edoms. Und auch sie wurden von den Persern ins Exil verschleppt und auch sie durften unter den Persern wieder zurückkommen. Und was Gott sagt hier im Vers 3, ich lese es nochmal vor, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit. Also was macht Gott? Gott sagt, dass diese Edomiter, die versuchen aufzubauen, aber dass er ihre Pläne zunichte macht. Und Gott verbindet dann diese Tatsache, die das Volk Israel zu ihrer Zeit sehen konnte, mit einer uralten Verheißung. Nämlich mit der Verheißung damals an Rebekka, Isaaks Frau, dass der Ältere, eben der Esau, dem Jüngeren, dem Jakob, dienen würde. Und dass Gott damals eben bewusst einen dieser beiden Kinder auserwählt hatte, aus purer Gnade, ohne dass irgendeine von ihnen eine Vorleistung gebracht hat. Sie waren nicht mal geboren. Und dass Gott in diesem Sinne Gott den Jakob geliebt hatte. Er hat ihn gewählt aus freiem Entschluss. Diesem Sohn werde ich Treue und Liebe zeigen. Und Gott sagt hier ganz deutlich, dass er Esau hingegen verworfen hat. Im Hebräischen wird das Wort Hass verwendet. Das ist ein starkes Wort für die Verwerfung von Esau. Und Gott stellt sicher, dass Esau nicht ein Teil dieses Volkes ist, durch das er die Welt segnen will, durch das er Rettung bringen wird. Und es ist doch in gewisser Weise erstaunlich, dass Gott ein lethargisches Volk mit der doppelten Prädestination konfrontiert. Doppelte Prädestination ist ein Wort, was wir gebrauchen, für doppelte Vorherbestimmung, dass Gott eben manche Menschen, die er erwählt hat, Grundlegung der Welt her geliebt hat, dass er die aufgrund seines Entschlusses und seiner Weisheit und seines Willens zur Rettung vorherbestimmt hat. Und doppelt sagen wir, weil er die anderen verworfen hat. Er hat entschieden, den Esau mit dieser Segnung zu übergehen. Er hat diesen Esau seiner eigenen Sünde gehen gelassen. Also er hat, und wir sehen das in der Geschichte von Esau. Esau wählt statt sein Erstgeburtsrecht einen Linsentopf. Also Esau verachtet das Evangelium und er wählt letztlich das, was seinen eigenen Bauch gerade befriedigt. Gott lässt diesen Esau gehen auf dem Weg, den wir alle gehen würden, wenn Gott uns nicht erwählt hätte zum Heil. Und Gott konfrontiert hier sein Volk mit dieser Lehre. Und das ist schon erstaunlich, nicht wahr? Und auch wir brauchen diese Lehre. Gerade in ruhigen Zeiten, nicht wahr? In ruhigen Phasen, wo wir den Eindruck haben, wir sind irgendwie angekommen, wir haben vielleicht unser Haus gebaut, wir sind vielleicht in einen Beruf angekommen, wir haben unsere Familie, wir haben uns vieles eingerichtet und wir leben in gewisser Weise in einer sehr ruhigen Zeit. Und auch wir brauchen diese Erinnerung der Tatsache, der schockierenden Tatsache von Gottes Gnade, dass er uns erwählt hat und uns eben nicht verworfen hat, wie er andere verworfen hat. Das heißt, an jeder von uns, jeder, der von uns von Neuem geboren wurde, jeder, der geglaubt hat zum Heil, der umgekehrt ist und der nun ein Leben des Glaubens lebt, jeder von uns, wir dürfen nicht aufhören zu staunen über unsere Erwählung. Gerade im Kontrast zu der Verwerfung anderer. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott jetzt diese Erwählung verbindet mit dem, was sie im Hier und Jetzt beobachten können, dass eben Edom nicht gebaut wird. Und wir sehen darin, dass die Erwählung nicht eine theoretische Lehre bleiben darf. Sie soll Auswirkungen haben auf hier und jetzt. Gott sagt, die Erwählung damals bei Esau, die hat Auswirkungen auch für euch, mein Bundesvolk. Wahrscheinlich haben die Juden so argumentiert, dass sie gesagt haben, ja, Gott liebt uns nicht, weil schaut, wir sind nur eine kleine Provinz. Wo ist das große Königreich Salomos, von dem unsere Väter uns erzählen? Wo sind die siegreichen Schlachten von König David? Und was Gott macht in seiner Antwort, er erinnert sie an das, was ihre Väter vor nicht allzu langer Zeit erlebt hatten. Er sagt, ich habe euch geliebt. Und ich glaube, was er meint, ist die Tatsache, dass ihr den Tempel bauen konntet, dass ihr eben im Gegensatz zu Edom gebaut habt und die Stadtmauern stehen. Das heißt, in anderen Worten, diese uralte Entscheidung Gottes bei Edom und bei Jakob, die hat profunde und tiefgreifende Auswirkungen durch die ganze Geschichte durch, bis zum Hier und Jetzt. Und er sagt ihnen, seht auf Edom, seht auf euch und seht den Unterschied. Und so soll die Lehre der doppelten Prädestination, wenn wir sie wirklich ergriffen haben, wenn wir sie verstehen, dann soll sie tiefgreifende Auswirkungen haben, wie wir die Welt sehen um uns herum. Wenn du in den Zug gehst und du siehst die Menschenmassen, die jeden Morgen dort im Zug sitzen, dann sollte die Lehre der Erwählung dein Herz zutiefst traurig machen auf der einen Seite, dass du betest, Herr, rette diese Menschen. Du hast die Macht, du hattest die Macht, mein Herz zu überwinden, rette sie. Ich bin nicht anders wie diese Menschen gewesen, ich bin nicht besser gewesen wie die. Das war reine Gnade, habe reine Gnade an diesen Menschen. Aber dass wir auch sehen, wie Gott ihnen klar sagt, schaut Edom an. Dass wir sagen, schaut diese Menschen an, schaut sie an in ihrer Hilflosigkeit, wie Schafe ohne Hirten. Schaut sie an in ihrer Sünde, in ihrer Sinnlosigkeit, in ihrem Ehebruch, in ihrer Untreue zu Gottes Geboten. Und schaut an, was für einen Effekt es hat, wenn Gott Menschen nicht erwählt. Schaut, wo ihr sein würdet, wenn ich nicht aus purer Gnade euch erwählt hätte, vor eurer Geburt. Und so hat die Erwählung, und liebe Geschwister, wir predigen die Erwählungslehre und wir wollen sie im Glauben erfassen, aber sie muss Auswirkungen haben auf das, was wir denken. Und sie muss Auswirkungen haben auf das, was wir fühlen. Sie muss Auswirkungen haben, wie wir unsere Mitmenschen sehen, wie wir über uns selbst nachdenken und auf unsere Demut. Und das Volk Gottes hat gesagt, worin hast du uns geliebt? Das Volk hatte diese Theologie, diese Lehre über Gott verloren. Was für ein Elend, wenn ein Volk, wenn unser Volk in Deutschland diese Lehre verliert. Sie zweifelten an dem Zusammenhang des Tempelbaus, des Baus von Jerusalem mit diesen uralten Geschichten von Esau und Jakob. Und es zeigt einfach auf, sie hatten ein kleines Bild von Gott. Sie hatten ein so kleines Bild von Gott. Die Lehre der Erwählung lehrt uns, dass Gott ein großer König ist, nicht wahr? Und das ist die Überleitung, das ist das Thema im nächsten Abschnitt. Dass Gott ein Gott ist, der ein großer König ist. Und wenn wir die rechte Theologie nicht haben, wenn wir die Lehre der Erwählung nicht verstehen, werden wir nicht verstehen, dass Gott ein großer König ist. Und wir werden letztlich die gleiche Lethargie empfinden und leben, die sie gelebt haben. Wir wollen jetzt über die direkte Auswirkungen ihrer Theologie und der rechten Theologie sprechen, nämlich die Doxologie, die Anbetung. Und ich lese euch einmal nochmal diese Verse 6 bis 8 vor. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Damit, dass sie Opfer gebracht haben, die lahm waren, die nicht perfekt waren, die letztlich die zweite Wahl gewesen wären und die Gott gebracht wurden als Opfer. Und er spricht hier die Priester an. Wir werden das nächstes Mal genauer sehen noch. Er spricht hier besonders die Priester an, die das erlaubt haben, die gesehen haben, wie die Menschen mit hinkenden Schafen gekommen sind und gesagt haben, es ist okay, das ist, reicht Gott, Gott ist zufrieden mit euch. Und so wurde toleriert. Und wir sehen ihre Haltung in Vers 13. Ist es der Mühe wert? Ist Gottesdienst wirklich der Mühe wert? Und wir sehen das heute doch auch in Deutschland. Wir sehen das in unserem Land bei vielen, die sich Christen nennen, diese Einstellung, sei nicht so streng. Ja, ich brauche den Glauben irgendwie, das gehört dazu, aber sei nicht zu streng in deinem Glauben. Nicht zu extrem werden in der Religion. Und wir geben Gott die Reste. Und wir in unserer Gemeinde, wir mögen vielleicht sagen, dass wir eine gute Theologie haben, aber was zeigen unsere konkreten Prioritäten? Wir opfern keine Schafe mehr im Neuen Testament, aber unsere Opfer sind dennoch geistliche Opfer, sagt Petrus, die wir als Priester darbringen. Es ist unsere Energie, unsere Zeit, unser Interesse, was wir opfern. Und wir opfern es entweder in Mammon, wir opfern es der Welt, wir opfern es der Unterhaltung oder Gott. Unser Bankkonto zeigt, wo wir opfern und wo wir nicht opfern. Und wir sehen in der ganzen Schrift, dass die Schrift uns auffordert, dass das Einzige, was für Gott angemessen ist, das Beste ist. Wir sehen das von Anfang an, wir sehen das bei Kain und Abel, nicht wahr? Kain, der gibt ein bisschen was von seinem landwirtschaftlichen Ertrag und Abel gibt Gott das Beste, was er hat, das Fett von seinen Tieren, das beste Teil des Fleisches. Und Gott verwirft das Opfer von Kain. Wir sehen das in der Geschichte von Abraham. Was fordert Gott von ihm? Er fordert das Beste, was er hat, den lang ersehnten Sohn, auf den er diese Jahre gewartet hat. Und er testet ihn und er will sehen, wo ist das Herz von Abraham? Ist das echte Glaube in Abraham? Und er fordert von ihm die Schlachtung seines eigenen Sohnes, bis er ihn dann aufhält, wo er sieht, dass sein Herz ungeteilt für Gott ist. Lieber Bruder und liebe Schwester, sagst du und musst du zugeben, dass du eigentlich für deine eigenen Ziele lebst. Du tust deine Pflicht, du sagst, ich schaffe es gerade noch, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen, aber die Gebetsstunde, das ist zu viel verlangt für mich. Oder ich schaffe es gerade noch vor der Arbeit, was zu lesen, aber immer wieder am Tag über Gottes Wort nachsinnen. Das ist einfach in meiner Situation unrealistisch, in meinem Pensum. Du sagst vielleicht, ich schaffe es gerade noch, so viel Geld für Gottes Reich zu geben, aber ich will erst meinen Zehnten wirklich geben, wenn ich mein Haus abbezahlt habe. Oder wenn ich hier oder das getan habe. Und unser Herz neigt zu einem lauen Opfer, nicht wahr? Wir müssen alle sagen, unser Herz neigt dazu, Gottes Lahme zu geben. Ich finde es sehr interessant, dass Gott uns als Familie, gerade jetzt, wo wir zu Hause fertig ausgebaut haben, uns wohnlich gemacht haben, immer wieder konfrontiert mit der Frage, wären wir bereit umzuziehen? Und es ist so schnell die Reaktion, die aufkommt, ich habe jetzt so viel investiert hier, ich will hier bleiben. Aber wenn Yahweh das vergleicht mit einem Sklaven und meinem Herrn, wenn ich euer Herrn bin, wo ist die Furcht von mir? Ein Sklave besitzt nicht eine Wohnung. Ein Sklave besitzt nichts. Er sagt, alles gehört meinem Herrn. Und es ist so schnell, dass es Dinge gibt, wo wir daran festhalten und sagen, das kommt nicht in Frage. Ich gebe das gerne hier, das andere. Aber das kommt nicht in Frage. Und dass wir Gott die Reste gegeben, wir essen den Teller selber, wir essen das Beste und wir geben das, was uns sowieso nicht so schmeckt. Das, was uns nicht so weh tut, wenn wir es loslassen müssten. Und Vers 13 sagt uns, welche Haltung dann aufkommt. Ist es der Mühe wirklich wert? Diese Haltung, dass unsere Loyalität geteilt ist zwischen Gott und anderen Dingen, die macht den ganzen Gottesdienst mühevoll für uns. Die macht es schwierig für uns, in der Predigt konzentriert und auch mit Freude zuzuhören. Die macht es schwierig für uns, bei den Liedern mit vollem Herzen mitzusingen. Wenn wir unsere Woche lang jeden freien Moment im Fernsehen verbringen oder bei den Medien oder bei anderen Dingen, dann ist es schwierig für uns. Der Gottesdienst ist mühsam. Und Gott sagt, Gott nennt dieses Verhalten, diese Einstellung verächtlich. Er nennt es eine Verunreinigung. Das heißt, wenn du mit dieser Einstellung zum Gottesdienst kommst, dann bist du ein Fleck im Gottesdienst, sagt Gott. Und das sind doch ernste Worte, lasst uns sie zu Herzen nehmen. Vers 10 sagt Gott, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Da ist unsere Tür. Denkt ihr, Gott sagt das über unsere Tür? Oh, was wäre das für eine Tragödie? Wie schlimm wäre das? Stattdessen sollte unsere Einstellung sein, wie kann ich alles Gott zu Füßen legen? Wie Jim Elliot sagte, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, denn es ist dein. Und wieder zeigt Gott auf in diesem Abschnitt, dass sie letztlich nicht verstanden haben, mit wem sie es zu tun haben. In Vers 11 sagt er, denn von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Also er konfrontiert sein Volk mit der Tatsache, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo die Nationen, die entlegensten Völker aufbrechen werden und dann als Missionare zu anderen Völkern gehen werden und sie schlachten lassen werden und Opfer darbringen werden, die ihre Opfer und die Erbärmlichkeit ihrer Opfer zur Schau stellt. Und er macht das mit uns auch. Und er sagt im letzten Vers in Kapitel 1, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Er sagt ihnen, sie verstehen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und er sagt dann, dass diese rechte Sicht auf wer Gott ist, vernünftigerweise zu großer Furcht und Ehrerbietung und Dankbarkeit führen muss. Und stattdessen hatte sich eine Kultur der Respektlosigkeit Gott gegenüber breit gemacht. Und Vers 6 sagt uns, sie merken es nicht einmal. Sie sagen, womit haben wir dich verunehrt? Wir tun doch unser Bestes. Wir machen es doch. Die Show, die läuft weiter in unseren Gemeinden, in unserem Tempel. Die Opfer, die kommen rein. Merkst du es noch, wenn jemand Gottes Namen zum Nichtigen ausspricht? Oder ist es so normal geworden für dich? Spürst du einen Stich, wenn du O Gott hörst, leichtfertig dahergesagt? Oder Witze über Gott? Oder wenn in der Christenheit auch Gerede über Gott geplappert wird, welches in die gleiche Richtung geht, wie das, was in den Bars auf den Straßen von Gießen gesagt wird? Wenn Gottes Name nicht mit Respekt und mit Ehrerbietung, sondern beiläufig und leichtfertig gebraucht wird. Und das hat Auswirkungen bis in ihre Familie. Gott muss sie sogar erinnern, dass ein Vater von seinem Sohn geehrt werden muss. Und ihre Sicht zu Gott, die bringt eine Sicht in der Familie, eine Rebellion, eine Respektlosigkeit der Kinder. Und es ist nicht so, dass wenn wir in viele Gemeinden hineingehen, wir auf den ersten Blick sehen, dass die Eltern sich nicht gewohnt sind, dass die Kinder Respekt zeigen. Wir brauchen nicht nur ein rechtes Verständnis des Evangeliums, wir brauchen nicht nur eine rechte Theologie. Wir brauchen eine Gesinnung, eine Einstellung der Ehrfurcht, einen Respekt vor Gott. Und diese Einstellung muss deutliche Auswirkungen auf unser Leben haben. Und ich möchte dich bitten heute, denke darüber nach. Gott ist der Einzige, der unser Herz wirklich aufdecken kann, der zeigen kann, ob ein falscher Weg bei uns ist. Und ich möchte dich bitten jetzt, ich habe mich entschieden, jetzt den Schritt in das nächste Kapitel für heute noch nicht zu machen. Aber lasst uns eine Zeit der Ruhe haben und noch einmal vor Gott kommen und ihn bitten, dass er uns zeigt, wo wir sind und wie wir es wirklich meinen. Und dass er uns zeigt, wie unser Herz steht, wenn wir in diese Weihnachtstage gehen. Und wenn wir mit der Geburt Christi konfrontiert sind, ist das eine Botschaft, die süß ist für uns, die unser Herz erfreut, die uns glücklich macht, mehr als alles andere, mehr als die Familie. Ist es so, dass Christus für uns lieblich ist und seine Geburt? Und ich möchte euch bitten, stellt Gott diese Fragen zu eurem Leben. Ich werde dann zum Abschluss noch einmal mit euch zusammen beten. Vater, du sprichst in unser Leben durch dein Wort und du sprichst in mein Leben. Und wir bitten dich um Vergebung da, wo wir fremden Göttern nachlaufen und wo wir deinen Vorhof und deinen Tempel besudeln mit den Resten. Oh, bitte hilf uns, Herr, zu sehen, wie es um uns steht. Bitte zeige uns, wo unsere Liebe ist. Und erwecke uns neu, dich zu lieben. Vater, wir bitten dich für eine gottesfürchtige Kultur und Lebensweise in unserer Gemeinde. Wir bitten dich, Herr, lass das Evangelium Auswirkungen haben. Und wir preisen dich für dein Evangelium. Wir preisen dich für unsere Erwählung in Christus. Und wir müssen beschämt sagen, dass wir jeden Tag verbringen ohne eine rechte Sicht für deine Liebe für uns. Und wir danken dir herzlich, dass du uns aufnimmst und dass du Vergebung schenkst und dass du uns liebend aufnimmst, weil du es entschieden hast und festgelegt hast vor Grundlegung der Welt. O Herr, zeige uns die Segnungen unserer Erwählung auf. Zeige uns die Freude auf, dass die Stadtmauern gebaut wurden, dass der Tempel errichtet wurde, Zeig uns die Freude auf, dass wir nicht mehr im Land der Gesetzlosen wohnen, dass wir dein Gebot lieben gelernt haben. Zeige uns die Auswirkungen deiner Gnade in unserem Leben. O Herr, zeige uns deine Erziehung und die Freundlichkeit deiner leitenden und führenden Hand. Zeige uns die Segnungen, die wir haben in der Gemeinde, im Studium deines Wortes, im Gebet. Wir bitten dich für all diese Dinge aufgrund dessen, dass du uns erwählt hast und aufgrund des Opfertodes Jesus Christus. Amen.